fangen heute an, den Epheserbrief zu studieren. Ist ein wunderbares Buch. Ich freue mich schon drauf. Ephesus war eine reiche Stadt in Kleinasien, eine reiche Handelsstadt. Und Paulus ist auf seiner zweiten Missionsreise mal so kurz hindurchgezogen, aber dann auf seiner dritten Missionsreise ist er über 2 Jahre lang dort geblieben und hat die Jünger dort gelehrt, hat sie in die Tiefe Gottes hineingenommen. In der Apostelgeschichte 19 lesen wir davon. Und wie so oft hat es in einem Aufruhr und in einem Tumult geendet. Wie so oft, wo der Paulus war. Aber dann etwa 10 Jahre später, während seiner ersten Gefangenschaft in Rom, das war so die Jahre 60 bis 62 ungefähr, hat Paulus einen Brief an sie geschrieben. Und das ist einer der 4 Briefe, die er in dem Gefängnis geschrieben hat. Das war der Epheser, Philippa, Kolosser und der Philemon-Brief. Hat er während dieser Zeit geschrieben. Dieser Brief an die Epheser fällt klar in 2 Teile. In den ersten 3 Kapiteln erzählt uns Paulus von dem Reichtum, den wir in Jesus haben. Und er bringt uns sozusagen in die Gegenwart Gottes von Angesicht zu Angesicht. Und wir sitzen mit ihm in der Himmelswelt, sagt er. Und er zeigt uns, was Gott für uns getan hat und wer Gott ist. Und er zeigt uns unsere Beziehung mit ihm und wie gesegnet wir in ihm sind. Und ihr könnt gerade in diesem ersten Kapitel durchgehen und alles anstreichen oder unterstreichen, wo es heißt in ihm oder durch ihn und was wir in ihm haben. Es ist so wunderbar und Paulus fällt zwischendurch immer in Lobpreis hinein. Fängt einfach, während er diesen Brief schreibt, fängt er an, Gott zu preisen. Ist einfach so gut. Und dann ab Kapitel 4, im Kapitel 4 sagt er, okay, und jetzt wandelt würdig diese Berufung, zu der ihr berufen worden seid. Und er zeigt uns, wie wir im Licht dieser Wahrheit, die wir die ersten 3 Kapitel gelernt haben, wie wir da leben sollen, wie wir da praktisch leben sollen. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Reihenfolge. Gott sagt uns das aus einem Grund, er betont das. Wir müssen zuerst verstehen, wer er ist und was er für uns getan hat. Und wir müssen es aufnehmen in uns, wie gesegnet wir sind, wie sehr Gott uns liebt. Und dann reagieren wir auf seine Liebe. Und wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, sagt uns der Johannes. Und wir reagieren und wir wollen ihm dienen und wir wollen ihm ehren. Das kommt aus unserem Herzen heraus. Es ist keine Last. Das Problem ist, Menschen oder viele Gemeinden oft, die drehen das um, das Ganze. Die sagen, okay, du wandelwürdig und dann darfst du mit Christus sitzen in der Himmelswelt. Du musst den Segen verdienen. So eine gesetzliche, humanistischer Ansatz eigentlich. Wir fangen bei den Menschen an und nicht bei dem, was Gott für uns getan hat. Wir beginnen mit diesem praktischen Teil und wir fangen an mit den Beziehungen Männer und Frauen. Frauen, ordnet euch euren Männern unter und ihr Männer liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde und seid gute Arbeitnehmer und ihr Kinder seid den Eltern gehorsam. Und wir fangen mit diesen Dingen an und versuchen, ach, ich muss meine Familie bauen oder mein Arbeitsverhältnis in die richtige Beziehung kriegen, muss der gute Arbeitnehmer sein. Aber wir rebellieren oft gegen diese Dinge. Wir ringen damit. Und es wird so gesetzlich, es wird zu einer Last. Und das führt dann zu Bitterkeit und zu Streit, zu Kritiksucht. Und wir verschwenden viel Energie. Weil wir nicht genug Zeit in den ersten 3 Kapiteln verbracht haben. Weil wir Gottes Gnade nicht verstehen und wirklich verstehen, wer wir in ihm sind. Und es funktioniert nicht, wenn wir gesetzlich anfangen mit diesen ganzen praktischen Dingen. Gott sagt uns nicht, wie wir leben sollen oder was wir tun sollen, bevor er uns ein 3 Kapitel lang überschüttet hat mit seiner Gnade und mit seiner Liebe und diesen wunderbaren Wahrheiten, die wir in ihm haben. Er betont zuerst, was er für uns getan hat und nicht das, was wir für ihn tun sollen. Wir drehen das so oft um und predigen, ah, du musst das, das, das für Gott tun. Hey, Gott sagt uns zuerst 3 Kapitel lang, was er für uns getan hat. Das ist gute, ausgewogene, biblische, auf Gott und auf seine Gnade zentrierte Theologie. Wir sitzen zuerst mit Jesus, mit Christus in der Himmelswelt und dann reagieren wir drauf, dann wandeln wir in ihm. Und es ist ein natürliches Resultat, ist eine natürliche Frucht, die aus dieser Beziehung mit ihm herausfließt. Und das Schöne ist, es funktioniert. Das ist Gottes Muster, das ist Gottes Weg. Und was Gott uns sagt, funktioniert immer. Vers 1. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen. Paulus kannte seine Berufung. Er wusste, ich bin Apostel. Das ist Gottes Wille für mich. Das ist, was er für mich hat. Kannst du das sagen? Kennst du deine Berufung? Gott hat eine Berufung, Gott hat eine besondere Sache für jeden von uns. Dieses Wort Beruf, was wir haben, kommt eigentlich von Berufung. Seine Berufung. Gott beruft uns und er teilt Gaben aus. Und wir sollen nicht versuchen, jemand anderer zu sein. Ich will er oder sie sein. Ich will ein Apostel sein, wie der Paulus. Er hat Gott dich dazu berufen. Dann ist es gut. Aber wenn nicht, dann ring nicht nach etwas, wozu er dich nicht berufen hat. Und wir haben oft diese falsche Vorstellung, dass eine Berufung höher ist oder heiliger ist als eine andere. Wenn ich nur Apostel wäre oder wenn ich im vollzeitlichen Dienst wäre. Es gibt sowas nicht wie einen vollzeitlichen Dienst oder besser gesagt, es gibt nur so etwas wie einen vollzeitlichen Dienst. Wir alle sind im vollzeitlichen Dienst. Kolosserbrief sagt uns, der Herr, alles, was ihr tut, tut es im Herrn. Und wisst ihr was? Der Herr belohnt uns, der Herr segnet uns, der Herr gebraucht uns, wo immer er uns hingestellt hat. Es gibt keine Berufung, die heiliger ist als eine andere. Ob du für Jesus predigst oder ob du für ihn in den Computer tippst. Oder was immer, wozu immer er dich berufen hat. Das ist die höchste Berufung für dich. Und so tu einfach, was der Herr auf dein Herz gelegt hat und nutz diese Gaben, die er dir gegeben hat und sei Licht und Salz dort, wo er dich hingestellt hat. Und der Herr bereitet uns auch vor für diese Berufung. Gerade im Leben von Paulus sehen wir das ganz toll. Paulus, aufgewachsen in der griechischen Kultur, aber dann ist er erzogen worden, gelehrt worden zu den Füßen Gamaliels, des berühmtesten Universitätsprofessors. Und er hat als Pharisäer gelebt. Und Paulus kannte diesen Frust von einem gesetzlichen Leben. Und dann hat Gott ihn berufen, der Apostel zu sein für das Evangelium der Gnade in Jesus. Und Paulus ist drauf losgelaufen. Paulus hat nie mehr zurückgeschaut. So bereitet auch Gott uns vor. Im Römerbrief 8, Vers 28 sagt uns, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Gott bereitet uns vor und er wird alles gebrauchen, alle Umstände in unserem Leben, um uns vorzubereiten für das, was er noch vor uns hat. Paulus sagt, ich bin ein Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen. Sagt nicht aus eigenem Ringen oder aus meinem Fleisch, sondern durch Gottes Willen. Und er schreibt den Brief den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen. Auch eine wichtige Wahrheit. Du bist heilig, weil du gläubig bist. An den Heiligen und Gläubigen. Und wir sagen, ich bin nicht heilig. Machst du Witze? Ich kämpfe noch mit so vielen Dingen. Die Heiligen, das sind die, die so ein echt gutes Leben leben und dann, wenn sie tot sind, dann setzen sich irgendwelche Bischöfe zusammen und untersuchen das Leben genau und sagen, ah, der hat wirklich gut gelebt, deswegen ist er heilig. Nee, Gott sagt, das ist falsch. Wenn du Jesus vertraust, bist du heilig. Vollkommen in ihm, abgesondert für ihn. Das klingt alles in diesem Wort mit an. Also ist dieser Brief an uns, ist an die Heiligen. Vers 2 sagt, der Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich glaube, die Reihenfolge hier ist wieder wichtig. Gnade zuerst und dann Friede. Wir erfahren nie den Frieden Gottes, bevor wir nicht die Gnade Gottes verstehen. Was ist Gnade? Gnade ist unverdienter Segen, ein unverdientes Geschenk. Drei Dinge, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Gnade. Gerechtigkeit ist, du bekommst das, was du verdienst. Barmherzigkeit ist, du kriegst das nicht, was du eigentlich verdienen solltest. Und Gnade ist, du bekommst das, was du nicht verdienst. Markus oder der Mark haut mir eine Watschen runter. Gerechtigkeit wäre, ich hau zurück, die hat er verdient. Barmherzigkeit wäre, ich hau nicht zurück. Gnade ist, er haut mir eine Watsche runter und ich lade ihn auf ein Eis ein. Ist Gnade, unverdientes Geschenk. Unverdienter Wohlwollen. Unverdientes Wohlwollen. Und Gott gibt uns seinen Segen, Gott gibt uns seinen Reichtum, nicht weil wir brav sind und uns an irgendwelche kleinen Regeln halten, die wir so gern aufstellen. Und Gott segnet uns nicht, weil ich so viel in der Bibel lese oder weil ich mehr bete als du, sondern Gott segnet uns wegen Jesus und dem Werk, was er am Kreuz für uns getan hat. Einfach weil du das glaubst und es für dich annimmst. Segne dich Gott. Und wenn wir das verstehen, dass Gott uns segnet, nicht wegen mir, sondern einfach weil er so gut ist. Und einfach, weil er seine Kinder liebt und weil Jesus den Preis schon bezahlt hat, dann werde ich nicht mehr unsicher sein in dieser Beziehung mit ihm. Ich werde nicht mehr zweifeln an seiner Liebe zu mir. Ich werde nicht mehr ängstlich sein. Aber wenn ich versage, dann wird der Zorn Gottes über mich kommen. Es hängt alles von mir ab. Und ich fühle mich ständig schuldig. Weil ich komme immer zu kurz. Aber wenn wir das verstehen, dass Gott uns segnet wegen Jesus, dann, wenn wir seine Gnade verstehen, dann werden wir seinen Frieden erfahren. Dann können wir ruhen in ihm und in dem, was er für uns getan hat. Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Paulus denkt an diesen ganzen Segen, den er in Jesus hat, und er kann sich nicht mehr länger zurückhalten. Und er fängt an, den Herrn zu preisen und sagt, gepriesen sei der Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Mit jeder geistlichen Segnung. Er hat nichts zurückgehalten. Er hat uns alles gegeben, was er hat. Und es sind geistliche Segnungen, nicht materielle. Gott weiß, dass das Materielle uns nicht wirklich befriedigen kann, nicht wirklich erfüllen kann. Sondern Geist, es ist geistlich, es ist innerlich, es sind himmlische Dinge. Was sind so Segnungen? Es gibt uns Leben, Liebe, Friede, Freude, Vergebung, Gemeinschaft. Er hört unsere Gebete. Er gibt uns übernatürliche Kraft und Zurüstung. Und wenn wir hier weiterlesen, im Kapitel 1 wird er noch einige weitere aufzählen. Aber seht wieder, wodurch haben wir die Segnungen? Weil ich dreimal in der Woche in die Gemeinde gehe? Oder 10 Stunden pro Woche von Haus zu Haus gehe und Zeitschriften verteile? Oder weil ich meditiere? Nein. Wodurch haben wir die Segnungen? Alle Segnungen, die der Herr im Himmel für uns hat, sind in Jesus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistigen Segnung in der Himmelswelt in Christus. In Jesus. In Jesus. Gott sagt uns es immer wieder. Gott betont es. Bleibt auf Jesus ausgerichtet. Lasst euch nicht ablenken. Fangt nicht an zu denken, es hat irgendwas mit mir zu tun. Es ist irgendwas an mir oder irgendwas, was ich tue oder nicht tue. Deswegen Gott mich segnet, ich kann irgendwas beitragen durch meine Werke. Kann mir was verdienen von ihm. Ja, es ist in Jesus. Und alle diejenigen, die uns geistliche Segnungen versprechen, getrennt von Jesus, das sind Lügner. Gott segnet uns in Jesus. In Jesus, alles wegen ihm. Es gibt einen Ort, oder besser gesagt, eine Person des Segens, und die ist Jesus. Kapitel 2, im Vers 6, schreibt uns der Paulus, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese, in Christus Jesus. Ja, er lässt uns mitsitzen in Jesus im Himmel. Irgendwie ein bisschen mystisch. Epheserbrief ist ein mystisches Buch. Paulus redet viel von Geheimnissen. Aber ein wunderbares Geheimnis, als du von neuem geboren worden bist, ist Jesus nicht nur in dich gekommen, sondern du bist auf eine mystische Art und Weise auch in Jesus gekommen. Du bist bildlich gesprochen ein Teil seines Leibes geworden, ein Teil von ihm. Und du bist in ihm hineingenommen in diese göttliche Liebesbeziehung. Und wo ist er? Er ist im Himmel. Das ist der Ort, wo alle Herrlichkeit ist, aller Segen. Diese unfassbaren Dinge, der Paulus sagt, ich kann es gar nicht mit Worten beschreiben. Dort ist Jesus. Und wir sind mit ihm, weil ich Teil von ihm bin. In seinem Leib bin ich geistlich gesprochen, geistlich schon dort. Und ich kann jetzt schon teilhaben am Himmel. Ja, und bald werden wir ganz bei ihm sein, wenn wir erlöst sind von unserem Leib, von unserer sündigen Natur. Und er wird alle Ewigkeit lang seine Gnade und seinen Segen über mich ausschütten. Wow. Und seht hier im Vers 3, es heißt, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Steht hier nicht, er wird uns segnen, sondern er hat uns gesegnet in Jesus. Was ist Gottes Segen für uns? Ist Jesus, eine Person. Und mit ihm kommt das ganze Paket mit. Nicht von Jesus, sondern in Jesus steht es hier. In der Beziehung mit ihm. Willst du Führung haben? Jesus ist der wunderbare Ratgeber. Brauchst du Leben? Jesus hat gesagt, ich bin das Leben. Brauchst du Frieden? Jesus ist der Friedefürst. In ihm. Wir müssen nicht rumrennen, versuchen es in anderen Dingen zu finden. Oder, ich muss meinen Job wechseln oder ich muss umziehen oder brauche die Beziehung oder ich muss aus der Beziehung raus, um diesen Frieden erfahren zu können, um zufrieden zu sein. Ich brauche diese Dinge oder mehr Geld oder wenn mein Ehepartner nur anders wäre oder meine Freunde. Nein. Diese Dinge, diese Personen werden uns enttäuschen. Die Leute suchen an den falschen Orten, an falschen Personen und sie zerstören sich dabei selbst und die anderen Leute mit, weil sie diese Erwartungen nie erfüllen können. Diese Liebe, dieser Friede, diese Treue, diese Annahme, diese bedingungslose, diese Sicherheit, diesen Rückhalt, den können wir nur in Gott finden. Er hat uns dafür erschaffen. Er hat nie erwartet, dass irgendwas anderes diesen Platz in unserem Herzen ausfüllt. Er ist die Antwort auf das Sehnen in unserem Herzen. Er ist die Quelle, die unseren Durst stillt. Also was ist die Antwort? Schalt die Flimmerkiste aus. Verbring Zeit mit ihm. Gemeinschaft mit ihm. Lies ihm sein Wort. Red mit ihm. Hör auf ihn. Ja, er wird dich segnen. In der Gemeinschaft mit ihm. Wo ist der Paulus, während er hier überfließt von Lobpreis? Wo ist er? Sitzt im Gefängnis. Und er jammert nicht, er beschwert sich nicht, er klagt nicht Gott oder die Menschen an. Ach, er ist einfach gepriesen, sei der Herr, er ist so gesegnet, weil Jesus mit ihm ist. Wie ist es mit uns, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen? Werden wir verbittert? Schauen wir auf die Umstände oder auf uns selbst? Laufen wir weg? Oder schauen wir auf Jesus? Er ist die Antwort. Zu ihm müssen wir hinlaufen. Ja, diese Verse 3 bis 14 sind im Griechischen ein Satz. Wir lesen das in der Elberfelder Übersetzung und denken uns furchtbar. Das sind lange Sätze. Im Griechischen war es ein Satz, Vers 3 bis 14. Der längste Satz in der Bibel. Und einer der reichsten Sätze in der Bibel. Ich bin mir sicher. Wunderbaren Segnungen und Geschenke, die Gott für uns hat. Und er wird jetzt einige aufzählen. Keine Angst, wir werden nicht alle durchnehmen heute. Ich wollte alle durchnehmen, aber ist zu viel drin. Vers 4 haben wir die erste. Er hat uns gesegnet mit jeder geistigen Segnung in der Himmelswelt, in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt. Dass wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe. Gott hat uns auserwählt. Du sagst, ah, das ist nicht fair, dass Gott Menschen auserwählt. Naja, wir schätzen die Freiheit sehr, den Menschen auszuwählen oder auswählen zu können, mit dem wir unser Leben verbringen. Warum sollte Gott nicht wählen dürfen, mit wem er die Ewigkeit verbringen darf? Warum sollte er nicht seine Braut wählen dürfen? Das Erstaunliche ist nicht, dass Gott auserwählt, sondern dass Gott dich und mich auserwählt hat. Das ist das wirklich Erstaunliche. Heißt es, dass Gott andere Menschen ablehnt, weil er uns erwählt? Nein. Die Tür ist für alle offen. Auch wir haben eine Wahl. Johannes 3,16. Jeder, der an ihn glaubt, wird gerettet werden. Oder Offenbarung 22. Heißt es, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und die Bibel lehrt also beides. Ist kein Widerspruch. Ja, wir müssen uns entscheiden. Wir wählen Jesus oder nicht. Aber auch er wählt. Gott kennt die Entscheidung, die du treffen wirst. Gott kann, sieht alles zur selben Zeit. Er ist außerhalb der Zeit. Und er weiß, wie sich ein Mensch entscheiden wird. Und aufgrund dieses Wissens wählt er dich aus. Oder weißt du, wirst dich für ihn entscheiden. Also er wählt dich, weil du es wählst, ihn zu wählen. Dann dürfen alle wählen, dann alle sind happy. Du magst sagen, ah, Gott hat mich nicht erwählt. Woher weißt du das? Naja, ich bin kein Christ. Ja, warum bist du kein Christ? Ich will nicht. Ja, ist der Punkt. Ist der Punkt. Wir haben Sünde in unserem Leben, die Gott verurteilt. Und wenn wir gerettet werden wollen, wenn wir zu Jesus kommen wollen, müssen wir umkehren. Müssen bekennen, dass wir Sünder sind. Und das erfordert Demut. Und manche wollen das nicht. Die wollen ihr eigener Gott sein. Ich will weiter so leben, wie ich will. Und die lehnen Jesus ab. Aber Jesus wählt dich nur in Christus, wie wir hier lesen. Er sagt, ich mag meinen Sohn und ich wähle ihn. Und wenn du in ihm bist, dann bist du mit dabei. Dann wähle ich dich in ihm. weil du ein Teil von ihm bist. Das Schöne ist, wenn du Jesus wählst, dann findest du heraus, er hat dich schon lange auserwählt. Wann? Vor Grundlegung der Welt, heißt es hier. D.L. Moody hat gesagt, ich bin froh, dass er mich gewählt hat, bevor ich geboren worden bin, weil ich glaube, er hätte mich nicht gewählt, nachdem ich gelebt habe. Es gibt mir Zuversicht und Sicherheit, dass Gott mich auserwählt. Stellt euch vor, wir könnten es tun. So. Alles voraussehen wie Gott. Stellt euch vor, wir würden beim Pferderennen wetten. Wir können das vorausschauen. Wen würdest du wählen? Wen würdest du setzen? Ja, auf den Gewinner natürlich. Und es gibt mir Zuversicht. Wir wissen, dass Gott uns gewählt hat. Es gibt mir Zuversicht, dass ich den Lauf vollenden werde, dass ich den Siegespreis erhalten werde. Er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Auserwählung ist immer zu etwas. Und ich glaube, das ist nicht nur eine Ermahnung hier, dass Gott uns sagt, weil ich euch erwählt habe, lebt heilig. Sondern ich glaube, es ist eine Verheißung. Gott sagt, ihr werdet heilig und tadellos sein. Kinder werden sein wie der Vater. Väter können zu ihren Kindern sagen, mein Kind, du wirst eine große Nase haben, weil ich habe eine große Nase. Oder du wirst große Ohren haben, weil ich habe große Ohren. Weil du mein Kind bist. Und weil der Vater heilig und tadellos ist, werden wir heilig und tadellos sein. Seine Verheißung. Und wir sind es schon in Jesus. Er hat uns gereinigt und er stellt uns heilig und tadellos vor den Vater. So als ob wir nie gesündigt haben. Aber wir werden es auch sein. Er wird uns immer mehr verändern. Uns immer mehr ihm ähnlich machen. Kleines Baby, ein Neugeborenes, da ist man sich noch nicht so sicher, wem er ähnlich schaut. Aber dann je älter das Kind wird, desto ähnlicher wird es den Eltern oder einem Elternteil schauen. Und wisst ihr was, eines Tages werden wir vor ihm stehen. Und dann wird unsere sündige Natur abgetan sein und wir werden erlöst sein. Und Johannes sagt uns im ersten Johannesbrief, wenn wir ihn sehen werden, dann werden wir sein, wie er ist. Wow. Vers 5. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Hat uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Und es ist wieder mit dieser Vorherbestimmung. Römer 8, 29 sagt uns, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, im Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, die er vorher erkannte. Er wusste, wie wir auf seine Liebe reagieren würden und die reagieren hat er erwählt und zur Sohnschaft bestimmt. Gott hat uns adoptiert. Und seht hier wieder, es ist nur durch Jesus, wegen dem, was er für uns getan hat. Wow. Gott hat uns adoptiert. Johannes schreibt, welch Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Und wir sind es. Und ich denke an meine Schwester. Meine Schwester ist Kinderdorfmutter. Und die Kinder, die sie dort bekommt, die haben meistens eine schwierige Vergangenheit, haben meistens viel durchgemacht. Sind nicht die bravesten Kinder, nicht die besten Kinder. So wie wir. Gott hat uns adoptiert. Wir sind nicht die nettesten, die einfachsten, liebenswertesten Kinder. Aber Gott hat uns adoptiert. Und wir wissen, der Vater hat für seine Kinder eine besondere Annahme, eine besondere Liebe, Fürsorge, Erziehung, Zucht. Auch wir sind auch Erben als Kinder. Und dieses Bild von Adoption spricht wirklich weniger davon, von einem Kleinkind, was adoptiert wird, sondern dieses Bild ist mehr von einem Meister, der seinen Sklaven adoptiert, um ihn zu einem Erben zu machen und ihm zu einem Mitarbeiter zu machen in seinem Familienunternehmen, mit ihm gemeinsam zu arbeiten. Er wird zu seinem Partner. Und wisst ihr was, du und ich, wir sind Erben mit Jesus. Er hat uns eingeladen, mit dem Vater sein Reich zu bauen und in diesen Dingen, die wirklich bedeutsam sind und die ewig bleiben, mitzuarbeiten. Und wenn wir weiterlesen hier im Vers 5, sagt, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Für sich selbst. Das ist der Sinn, warum wir hier sind. Das ist der Grund, warum wir existieren. Erfüllst du diese Bestimmung? Pflegst du die Beziehung mit ihm? Verbringst du Zeit mit ihm? Redest du mit ihm? Dienst du ihm? Lebst du für ihn? Das ist der Grund, wozu wir geschaffen sind. Für ihn. Für sich selbst, sagt er. Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Hey, das hat dem Vater gefallen. Der Vater wollte das so. Ich glaube, nur wenn wir wirklich verstehen, wie sehr der Vater Gemeinschaft und Partnerschaft mit uns will. Noch viel mehr, ich glaube, Gott sehnt sich viel mehr nach dieser Gemeinschaft mit uns, als wir uns manchmal nach der Gemeinschaft mit ihm sehnen. Wenn wir das wirklich verstehen, wie sehr er diese Gemeinschaft mit uns will, dann werden wir uns nicht mehr unsicher fühlen oder zweifeln, sondern wir werden ruhen. Warum? Warum hat Gott uns auserwählt und uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein? Warum hat er uns adoptiert? Warum segnet er uns? Antwort ist im Vers 6. Er sagt, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. So der Grund, damit wir seine Gnade preisen in dem Geliebten, wieder in Jesus. Gnade ist unverdientes Geschenk. In Jesus. Aber warum mich? Warum segnest du mich so sehr, Vater? Warum mich? Der Vater sagt, damit die Engel und wir und wer immer zusehen will, damit die meine Gnade preisen. Glaub nie, dass Gott dich segnet, weil du es verdient hast oder wegen dir. So nach der Art. Der Herr wusste, was er in mir bekommt. Er wusste, wie gut ich bin, deswegen hat er mich auserwählt. Ich verdiene den Segen. So was der Herr hat zu Israel gesagt in 5. Mose im Kapitel 9. Gesagt, erkenne denn, dass nicht wegen deiner Gerechtigkeit der Herr, dein Gott, dir dieses gute Land gibt, es in Besitz zu nehmen, denn ein heilstarriges Volk bist du. Im Kapitel 7, nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter den Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Ja, denk nicht, Gott hat dich erwählt, weil du so wunderbar bist. Oder gibt es Sieg, weil du so stark und so klug bist. Oder er segne dich, weil du so gerecht bist. Ja, wir sind halt viel besser als Israel. Wir sind auch halsstarrig. Wir haben den Standard weit verfehlt. Der einzige Grund ist Gottes Liebe und seine Gnade und das Werk, was Jesus für dich getan hat, damit das gerühmt wird und erhoben wird. Im 1. Korinther schreibt uns der Paulus, das Törichte der Welt hat Gott erwählt, damit er die Weisen zuschande mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zuschande mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nichts ist, damit er das, was ist, zunichte mache, das sich vor Gott kein Fleisch rühme. Seht, was Gott hier tut? Nehmen wir an, Gott ist ein Fußballtrainer und er stellt seine Mannschaft zusammen. Was wäre, wenn Gott so die ganzen Stars, so eine Weltauswahl zusammenstellen würde? Ich weiß nicht, wer so aktuell gerade die Stars sind. Ich bin schon alt, ihr wisst. Was sagen wir, Gott wählt aus den, was in dem Beckenbauer zu seiner besten Zeit und den Rudi Völler zu seiner besten Zeit und den Rummenigge zu seiner besten Zeit. Dann noch den Maradona zum Drüberstreuen. Und das Team spielt ganz gut. Sie gewinnen einige Matches und Leute werden sagen, hey, Kunststück. Mit der Mannschaft. Was ist da Großes dabei? Jeder kann damit gewinnen. Aber wenn der Trainer die Calvary Chapel Auswahl zusammenstellt, den Günther und den Hans und den Mark, oh Mann, und wir fangen an, Spiele zu gewinnen. So Leute sagen, wow, was für ein Trainer. Ja, der ist guter Mann. Und er bekommt die Ehre. Ich sage euch ein Geheimnis. Deswegen seid ihr dabei. Deswegen sind wir dabei. Bei Gottes Auswahl. Die Engel, die Leute, die es ansehen, sagen nicht, oh, was für eine großartige Auswahl. Die sagen, wow, schau dir die Leute an. Das sind die Erben. Das sind die Auserwählten. Das sind die Kinder, die Adoptierten. Ja Mann, die haben es nicht verdient. Die sind doch lahm. Die sind halsstarrig. Die sind unvollkommen. Oh Gott, Gott ist so gut. Engel, die kratzen ihren Kopf mit den Flügeln. Sagen, oh Mann, Gott ist gut. Seine Gnade ist so unbegreiflich groß. Ah, wunderbar, wie wunderbar er ist. Es ist herrlich. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Sie preisen ihn für seine Gnade, weil sie uns sehen und wie er mit uns umgeht. Und so sei nicht stolz. Sich nicht in so eine gesetzliche Beziehung mit Gott ein, wo wir versuchen, was zu verdienen, weil wir so gut sind. Sondern preise ihn mit dem Rest der Schöpfung für die Herrlichkeit seiner Gnade in Jesus, in dem Geliebten. Wie der Vater liebt den Sohn. Aber er hat dich so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Damit er Beziehung haben kann mit ihr. Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für diese wunderbaren Segnungen, die du für uns hast. Und Herr, wenn wir nur beginnen, darüber nachzudenken, und wir verstehen noch so wenig, Gott, wir kratzen wieder mal so ein bisschen das an, was du wirklich für uns hast. Und wir fangen erst so ein bisschen an zu verstehen, was Jesus wirklich für uns erkauft hat. Und um ehrlich zu sein, Vater, wir verstehen die Dinge nicht ganz, dieses, dass du uns erwählt hast und vorherbestimmt hast, deine Kinder zu sein und sie adoptiert sind in Jesus. Oh Gott, wie wunderbar das ist. Und das ist noch viel mehr. Wir freuen uns schon auf nächste Woche. Und Vater, ich bitte dich, dass wir nicht in so eine gesetzliche Beziehung mit dir reinfallen, wo wir glauben, es hängt von uns ab oder weil wir das tun oder nicht tun, sondern dass wir auf dich konzentriert sind. Einfach dich lieben, Herr, und aus Liebe reagieren, aus Liebe zu dir leben. Und Vater, das ist die einzige Art, wie wir wirklich ein heiliges Leben leben können. In dir, in Jesus. Und wir danken dir, Herr, von ganzem Herzen, dass wir in deiner Auswahl mitspielen dürfen. Oh, welche herrliche Gnade, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns adoptiert hast, dass wir mit dir dein Reich bauen dürfen, dass wir in Beziehung mit dir leben dürfen. Dass wir dich kennen dürfen, Gott. Und ich danke dir für all das, was du für uns vorbereitet hast. Das ganze Ewigkeit. Deine Gnade über uns ausgießen wirst und wir lernen dürfen von dem, was du für uns hast. Es wird nie ein Ende haben, Herr. Dafür danken wir dir. Wir kennen, dass du der bist, der unser Leben füllt. Nicht andere Dinge, nicht andere Menschen, sondern du, Jesus. Lass uns dich schätzen und dich suchen diese Woche. Nicht verbittert werden oder frustriert mit Umständen, sondern zu dir laufen, Herr. Und du kannst uns alles geben, was wir brauchen, alles, wonach unser Herz sich sehnt. Dafür danken wir dir und dafür beten wir dich an. Wegen dem, wer du bist und was du für uns getan hast. Du bist ein wunderbarer Gott. In Jesu Namen.